ARD Sounds.
Fast alles, was man beim Schelm kaufen kann, ist eigentlich volksverhetzende Literatur.
Und es geht bis hin zu Kinderbüchern.
Genau, also besonderes Beispiel ist der Giftpilz. Da wird sozusagen der Jude an sich als das absolut Böse dargestellt. Und da wird dann sozusagen für Kinder aufbereitet, woran man Juden erkennen könne. Immer mit dem Kontext Obacht, die sind gefährlich.
Der Schelm ist ein rechtsextremer Verlag, der seit Jahren nationalsozialistische und antisemitische Schriften und Bücher vertreibt. Das System ist international verzweigt und die Käufer kommen aus allen Schichten der Gesellschaft. Das zeigen Recherchen von rbb24 und meinem MDR-Kollegen Christian Bergmann. Und mit Christian möchte ich in dieser Podcast-Folge über seine Recherchen sprechen. Hallo Christian.
Hallo.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Alle zwei Wochen montags gibt es in ARD Sounds eine neue Folge. Wenn Sie die nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Christian, bevor wir über die Razzien, über die Käufer und so weiter sprechen, lass uns mal mit der Frage anfangen, was ist das für ein Verlag? Also ich habe schon gerade im Intro gesagt, der vertreibt nationalsozialistische und antisemitische Schriften und Bücher. Vertreibt der nur solche Bücher und Schriften oder gibt es da auch noch andere Bücher im Sortiment? Was ist das für ein Verlag?
De facto fast alles, was man beim Schelm kaufen kann, ist eigentlich volksverhetzende Literatur. Das sind Nachdrucke von NS-Literatur, Bücher, die zum Teil indiziert sind, Bücher, die zum Teil auch verboten wurden. Und das ist also ganz klar, welche Richtung dieser Verlag da hat oder welche Gesinnung. Und es sind auch Machwerke, wirklich teilweise abstoßend, wo man sich fragt, was soll das? Und primitiv und so weiter, also es gibt sicherlich auch Bücher, die nicht ganz so primitiv sind, aber manche sind wirklich ganz schwierige Machwerke.
Ja. Hast du ein paar Beispiele?
Wahrheit sagen, Teufel jagen ist zum Beispiel ein Buch, was sehr häufig bestellt wurde. Das ist so ein pseudogeschichtlicher Anschein, der da erweckt wird. Also es wird so getan, dass im Prinzip so Sachen wie die Kriegsschuld von Deutschland da relativiert werden, dass das sozusagen aber immer so jetzt nicht wirklich auf fundierter historischer Ebene ausgetauscht wird, sondern wird einfach ganz viel weggelassen und nur so bestimmte Sachverhalte dann aufgeblasen. Und das wurde ja auch, dieses Buch dann später auch von Gerichten zumindest teilweise auch beschlagnahmt, aufgrund dessen, dass es halt volksverhetzend ist, dass es die NS-Ideologie verharmlost und solche Sachen, das ist etwas, was häufiger bestellt wird. Natürlich aber auch beim Schelm, was man an der Klassiker dort ist, Mein Kampf, aber unkommentiert. Man kann ja Mein Kampf kaufen, wenn man den historisch kommentiert, von Historikern eingeordnet und mit Fußnoten versehen dann kauft. Das ist völlig möglich und legitim. Aber diese unkommentierte Version ist sozusagen einer der Bestseller beim Schelm.
Und es geht bis hin zu Kinderbüchern, habe ich in deinem Beitrag gesehen, den man übrigens in der ARD-Mediathek in der Sendung Fakt im Ersten vom 31. März sehen kann.
Genau, besonderes Beispiel, was wir da auch gezeigt haben, ist der Giftpilz. Da wird sozusagen der Jude an sich als das absolut Böse dargestellt, wie in der Fauna der Giftpilz, der sich gut tarnen kann, der aber gefährlich ist. Und da wird dann für Kinder aufbereitet, so Merkmale gegeben, woran man Juden erkennen könne. Aber immer mit dem Kontext Obacht, die sind gefährlich, die planen irgendwas Schlimmes und das ist ja ganz eindeutig dann zum Hass aufhetzend und auch ganz schlimm, weil es halt auf einer Ebene ist, dass man wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass manche Eltern so ihre Kinder erziehen.
Das Logo des Verlags ist so eine Art Eulenspiegel, also der hat einen Spiegel in der Hand und eine Eule, also der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Drumherum gibt es so einen Schriftzug, da steht drauf, beschämt sei, wer schlecht darüber denkt. Seit wann gibt's denn diesen Verlag, Christian, und wer steht da eigentlich dahinter?
Na, also den Schelm, den gibt's seit über 10 Jahren schon. Kopf des Schelms oder Dreh- und Angelpunkt ist Adrian P., das ist ein überzeugter Rechtsextremist, der schon etliche Jahre davor aus Westdeutschland nach Leipzig gezogen ist, dann hier sich eine Existenz mit Frau und Kind aufgebaut hat und von hier aus sozusagen auch die Geschicke des Schelms geleitet hat. Der ist dann später interessanterweise, als dann Ermittlungen eingesetzt haben und so weiter und man merkte, dass da möglicherweise auch Zugriffe und so weiter passieren können, hat er sich dann abgesetzt nach Russland, nach Moskau und hat dort auch eine neue Frau gefunden, sich im Großraum Moskau da niedergelassen. Es gibt da auch klare Hinweise, wo er da lebt. Und im Zuge dessen, als die Ermittlungen gegen den Schelm schon dann intensiver wurden, haben sich schon damals versucht, verschiedene Fluchtorte zu finden, sage ich mal schon vorher. Also es gab dann eine Druckerei in Tschechien, mit denen sie zusammengearbeitet haben, um das alles ein bisschen raus aus Deutschland zu verlagern, weil dann der Ermittlungsdruck dann doch zu groß wurde.
Und im Moment ist der Sitz des Verlages wo?
Wir gehen davon aus, dass es von Großraum Moskau alles betrieben wird. Es gibt sehr, sehr viele Briefkastenadressen. Es gibt etwas in Thailand, es gibt in London etwas. Es gibt weitere Adressen, die wahrscheinlich auch nur Strohmänner sind. Das ist dann vielleicht auch wichtig dann später, wie dezentral sich der Schelm dann aufgestellt hat. Er hat ja ein großes Unterstützernetzwerk und kann dementsprechend dann auch auf viele Briefkästen oder aber auch Konten und Adressen zugreifen, was dann später den Weiterbetrieb des Verlags auch ermöglicht hat. Also es ist eigentlich schon ganz spannend, wie umtriebig und wie erfindungsreich Adrian P. und der Schelm Verlag an sich gewesen ist, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten. Also das zeugt von einer hohen Energie, man kann auch sagen von einer hohen kriminellen Energie, weil es sind ja verbotene Sachen, die da gemacht werden. Und dementsprechend ist es schon verblüffend, wie, sage ich mal, hauptsächlich oder federführend so ein Solitär bei Moskau das dann macht, aber er ist kein Solitär und das ist dann auch das Spannende, das, was wir in der Recherche dann gesehen haben, dass ohne das Zusammenspiel von ganz vielen Mitwirkenden der Schelm nicht so bis heute existieren könnte.
Es gibt schon lange Ermittlungen gegen diesen Verlag, gab jetzt aktuell diese Razzia im März, über die sprechen wir gleich noch ausführlich. Aber zuvor muss man ja sagen, das ist ja nicht die erste Razzia, die es gegen den Schelm Verlag gibt.
Nee, es gab dann 2020 im Großraum Leipzig verschiedene Razzien, wo dann auch Druckereierzeugnisse beschlagnahmt wurden, wo auch Geschäftsräume damals durchsucht wurden. Und das war sozusagen auch der erste große ermittlungstaktische Schlag gegen den Schelm. Das war dann sehr spannend, weil das ja dann auch zu sehr, sehr langen Gerichtsverhandlungen auch geführt hat. Also ich glaube, 2024 war es, da wurden die Hauptverantwortlichen verurteilt, außer Adrian P., der sich schon abgesetzt hatte. Diese Verhandlungen laufen auch bis heute. Also es gibt jetzt erst Ende 2025 gab es dann eine Revision vom Bundesgerichtshof, der entschieden hat, dass die Strafen zu niedrig angesetzt wurden, dass weitere Tatvorwürfe in die Bestrafung mit einfließen müssen. Also die Strafen werden jetzt wohl nochmal erhöht. Und ein besonders interessanter Charakter ist Enrico Böhm. Der ist ja rechtskräftig verurteilt worden 2024 vom Oberlandesgericht Dresden zu 2,5 Jahren Freiheitsstrafe. Da wird jetzt wohl noch mehr kommen. Und der war bekannter Rechtsextremist hier in Leipzig, früherer NPD-Stadtrat und sehr bekannt und auch einer der absoluten Drahtzieher damals beim Schelm. Und da sind wir auch sehr gespannt, was jetzt der andere Strafsenator am OLG Dresden, da ist das Verfahren jetzt wieder hinüberwiesen worden, entscheidet, was der jetzt bekommt.
Kann man zusammenfassen, dass es schon Razzien gab, dass es Ermittlungen gab, dass es auch Gerichtsverfahren gab, dass der Verlag aber offenbar weiter existiert hat. Und das hat dazu geführt, dass es jetzt erneut diese Razzia gab. Da gab es auch Hausdurchsuchungen, hast du es gerade gesagt, bei 2 Frauen und bei 6 Männern. Was war das jetzt für eine Razzia und wo hat die alles stattgefunden, Christian?
Die Razzia hat ja an mehreren Orten in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern stattgefunden, auch zeitgleich in Polen und Spanien. Zentrale, wenn man so nennen wird, war wieder Leipzig, weil in den Räumen der Tochter von Adrian P., in den Wohnräumen, es zu einer Razzia kam und die Polizei oder die Ermittlungsbehörden sehr stark davon ausgehen, nach unseren Erkenntnissen, dass die Tochter es ermöglicht hat, dass der Weiterbetrieb möglich ist, in einer sehr zentralen Rolle, indem sie Konten erstellt hat, die ihrem Vater Adrian P. dann zugute kamen und die er genutzt hat, diesen Betrieb des Verlages weiter aufrechtzuerhalten. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Adrian P., der Hauptangeklagte, ja dadurch, dass er in Russland sitzt, auch unter Russlands Sanktionen fällt. Das heißt, man kann nicht einfach auf ein russisches Bankkonto einfach Geld überweisen, wenn man Bücher bestellt, sondern das muss dann wiederum über Bande oder über Dreiecksysteme gemacht werden. Und da hat sie ja dann mutmaßlich auch eine Rolle gespielt, also die Tochter von Adrian P., Beatrix P. Und dementsprechend war das in Leipzig schon eine sehr wichtige Razzia, weil da ja auch hauptsächlich Computer und Festplatten beschlagnahmt wurden, um die Vertriebsstruktur und die Finanzierungsstruktur hier zu zerschlagen und auch neue Erkenntnisse darüber zu erreichen. In Baden-Württemberg wurde eine Druckerei durchsucht, in Polen auch. Also da ging es dann auch eher um die Ausführung, das Drucken dieser Bücher. Die operative Zentrale ist wieder Leipzig gewesen, deswegen waren wir auch vor Ort da an der Wohnung der Tochter. die auch, das ist vielleicht noch ganz interessant, mit der Ex-Frau von Adrian P. immer noch zusammenlebt, also mit ihrer Mutter anscheinend. Und die beide da wohl eine Rolle spielen.
Und wie lief das nun ab am 11. März bei der Razzia?
Der Tag der Razzia war eigentlich ein ganz spannender Tag. Also während der Zugriff erfolgt ist, kam es zu erheblichen Längen oder mutmaßlichen Verzögerungen. Wir wissen nicht genau, was drin passiert ist. Wir standen ja davor. Und bereits nach so anderthalb Stunden, wo relativ wenig passiert ist, also nach unserer Einschätzung zumindest, kam dann eine Person, wo wir vermutet haben, das sei die Anwältin gewesen von Beatrix P. Und als die dann nochmal ungefähr anderthalb Stunden später den Raum wieder verlassen hat, habe ich diese Frau auch angesprochen und habe sie gefragt, ob sie die rechtsberatende Person von Beatrix P. ist. Sie war dann völlig überrascht, das anscheinend habe ich mit meiner Vermutung da irgendwie richtig gelegen und war auch sehr erbost, dass diese Razzia stattgefunden hat und hat mir dann sowas sinngemäß gesagt wie, ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, also das, ich habe so interpretiert, dass es jetzt sie sich dagegen juristisch wehren will oder Konsequenzen hat, was ich aber jedoch glaube, dass das da wenig Konsequenzen haben wird. Aber das hat anscheinend nochmal den Zeitplan auch sehr durcheinander gebracht oder zumindest verlängert der Polizei, weil dann nochmal mehrere Stunden ins Land gehen. Also insgesamt waren wir da 6-7 Stunden, bevor die Razzia dann abgeschlossen wurde. Am Ende dann die Computer und Festplatten hauptsächlich mit rausgetragen wurden, das konnten wir erkennen. Und auch Forensiker, also anscheinend Analysten, die sich das Material angeschaut haben, aus Baden-Württemberg vor Ort waren. Also das daher, weil die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in diesem Verfahren federführend ist. Also so viel konnten wir sehen vor Ort. Es war dann auch viel Aufsehen auf der Straße und die Leute haben uns dann auch gefragt, wer ist denn das etc. Ein, zwei Leute wussten es wohl, die Nachbarn, auch was für einen Hintergrund die Familie hatte. Und unten auf der Straße passierte erstmal nicht viel, aber diese kleinen Details waren dann immer ganz spannend, wenn was passierte, dass wir dann irgendwie versucht haben, da ein bisschen die Puzzlesteine zusammenzusetzen, was denn da oben gerade passiert in der Wohnung. Und ja, und dann nach nicht mal 7 Stunden war schon alles vorbei. Genau.
Und da wird jetzt ermittelt, gegen wen wird konkret ermittelt und warum, Christian?
Unter anderem die Tochter von Adrian P., Beatrix P., wegen der Sachen, die ich genannt hatte, also Erstellung von Konten, Ermöglichung des Weiterbetriebs des Verlages in diese Richtung. Es wird ermittelt gegen die beiden Druckereibesitzer in Polen und Baden-Württemberg. Es wird ermittelt gegen deutsche, sage ich mal, Rechtsextreme, die in Spanien leben, die sich dahin abgesetzt haben. Es wird ermittelt gegen Grafiker, die Grafiken erstellt haben für den Schelm, für die Webseite, für Buchveröffentlichungen und so weiter. Im Prinzip kann man zusammenfassen, es ging alle Personen, die diesen Verlag in die Lage versetzen, weiter zu arbeiten, weiter Bücher zu versenden, sei es über einfach Logistik, Weitervertrieb der Bücher, Finanztransaktionen oder Druckerei oder Grafikarbeiten, dass all diese Personen gerade Ziel von Hausdurchsuchungen waren und dass gegen die sich jetzt hauptsächlich die Ermittlungen richtet. Das ist so mal grob zusammengefasst, was gerade der Fokus der Ermittlungsbehörden ist.
Jetzt haben wir ja darüber berichtet, bei MDR Exakt und auch bei Fakt im Ersten. Und da versucht man ja auch als Journalist natürlich auch die Beschuldigten zu kontaktieren. Inwieweit ist dir das gelungen?
Also wir haben zum Beispiel die Tochter von Adrian P., Beatrix P., versucht dann an der Tür ihrer Wohnung nach der Razzia nochmal zu sprechen. Das war ein sehr kurzer Kontakt, da ging dann die Tür gleich schnell wieder zu. Mit den Worten, glaube ich, ach nein, bitte nicht. Also da sind wir nicht weitergekommen. Wir haben sie aber natürlich versucht auch anzuschreiben, per Post, per E-Mail etc. Da ist dann relativ wenig gekommen, das, also nichts de facto. Und Ähnliches haben wir dann auch versucht bei verschiedenen anderen Personen, die da im Betrieb involviert waren oder gegen die sich jetzt die Ermittlungen auch richtet.
Eine weitere zentrale Figur im Netzwerk des Schelm-Verlags ist auch Thorsten Heise, ein bekannter Neonazi-Anführer. Was ist die Rolle von Thorsten Heise im Zusammenhang mit dem Schelm-Verlag, Christian?
Generell muss man vielleicht erstmal sagen, Thorsten Heise ist ein absoluter Netzwerker in der rechten Szene, der ja europäische Rechtsextreme vernetzt, sie auch einlädt zu sich, in Kontakt steht mit denen, solche Strukturen auch gerne schaffen und ermöglichen will. Also er hat ja auch die Vorstellung, rechtsextreme Ideologie wirklich da über alle Wege zu verbreiten. Das ist so sein Ansinnen und das macht er gerne in seinem Hof da im thüringischen Fretterode ist er da, hat er so eine Art Zentrale geschaffen für so all diese Aktivitäten. Und das Interessante hier beim Schelm ist, dass wir im Zuge der Recherchen darauf gestoßen sind, dass der Thorsten Heise über Jahre schon in Kontakt steht mit Adrian P. Und auch sehr intensiven Kontakt. Also die haben sich verabredet, gemeinsam Bücher zu drucken, bestimmte welche Bücher da gedruckt werden sollen. Sie haben sich verabredet, wie man sich organisiert. Auch Adrian P. war es ja nach seinem Rückzug nach Moskau sehr schwer, das auch alles zu managen. Deswegen wurde so eine Art dezentrales System erfunden. Das heißt, man hat einfach so getan, als wären bestimmte Personen einfach Mehrfachbesteller. Die also haben mehrere Bücher bei ihm bestellt und die haben sie dann über ihre lokalen Strukturen weitervertrieben. Und es sieht sehr stark danach aus, nach all unseren Recherchen, dass Thorsten Heise das auch gemacht hat. Also er hat definitiv mehrfach bestellt, ganz, ganz viele Bücher, also dasselbe Buch mehrfach. Und hat das dann mutmaßlich in seinen Strukturen dann weitervertrieben. Dazu muss man sagen, dass das per se strafbar ist, weil wenn man solche Erzeugnisse, also mehrere Bücher von einem und demselben Buch bestellt, welche indiziert oder verboten sind, die deutsche Rechtsprechung davon ausgeht, dass man einen Wiedervertrieb plant und dadurch das strafbar ist. Und das hat Thorsten Heise gemacht, das hat aber nicht nur Thorsten Heise gemacht, sondern viele, viele andere. Also da gibt es wirklich etliche, die das gemacht haben und man geht halt davon aus, dass diese Leute sich verabredet haben, so eine Art System zu schaffen, dass die Bücher erstmal geliefert wurden von den Druckereien und in Polen oder wo auch immer die dann saßen, erstmal nach Deutschland zu kommen, dann 20 Bücher desselben Buches bestellt wurden und die dann über im Freundeskreis oder lokale Buchhandlungen oder so weiter dann vertrieben wurden. Und dieses System versuchen gerade die Ermittlungsbehörden auch durch diese Aktion jetzt zu unterbinden. Und im Fall von Thorsten Heise, was man da noch sagen kann, ist, dass es da ganz klar ist, es gab halt diese jahrelange Kommunikation mit Adrian P., E-Mail-Verkehr, wo die sich wirklich dann intensivst ausgetauscht haben und dass dadurch klar hervorgeht, dass die beiden hier kooperiert haben. Und vielleicht eine ganz lustige Anekdote ist, um vielleicht auch zu sehen, weil man denkt immer, Thorsten Heise ist ja so ein großer Rechtsextremer, also so eine zentrale Figur und so weiter. Als er zum Beispiel in einer E-Mail einen Anglizismus benutzt hat, hat ihn Adrian P. zurechtgewiesen, dass deutsche Volksgenossen doch keine Anglizismen benutzen sollen. Das war einerseits ein bisschen skurril, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wer hier die Ansagen macht, so ein bisschen. Also, und das zeigt auch so ein bisschen, welche Stellung er hat. Ja. Also der ist kein kleines Licht, sondern der sagt Thorsten Heise, was er zu tun oder zu lassen hat.
Thorsten Heise hat definitiv da bestellt. Das konntet ihr herausfinden. Denn das ist ja oft gar nicht möglich, dass man überhaupt weiß, wer irgendwo bestellt. Euch ist es aber gelungen, da Daten zu rekonstruieren. Wie viele Besteller habt ihr gefunden und was sind das für Leute? Was muss man sich vorstellen? Was ist das für eine Schicht in der Gesellschaft?
Ja, es sind über 11.000 Besteller, die wir rekonstruieren konnten und die zehntausende Bücher gekauft haben. Natürlich haben wir dann gesucht nach klassischen bekannten Rechtsextremisten. Die findet man dort auch. Das ist sicherlich so und es ist ja auch, das darf man nicht vergessen, der Schelm schon und das ist ja auch das Wichtige daran, schon so eine Art ideologische Grundlage der rechtsextremen Szene. Dort holt man sich sozusagen seine Ideologie ab, diese alten, schlimmen Nazi-Publikationen. Das gibt sozusagen die ideologische Besohlung. Und das ist ein ganz großer, ist schon ein großer Teil der Besteller, das muss man schon sagen. Aber was uns überrascht hat, ist ja, dass das nicht nur Rechtsextreme waren, sondern dass da ein riesen mehr an völlig normalen, anscheinend völlig normalen Personen waren. Das reicht von Mathematikprofessoren bis hin zu Pflegedienstleitern. Das reicht von Ingenieuren und wirklich querbeet Polizisten, Handwerker und so weiter. Und das war für uns das Überraschende, weil wir dann angefangen haben, wie analysieren wir das? Wir haben zum Beispiel dann angefangen zu gucken, welche Professoren, Doktoren haben das, um erstmal von Titeln zu kommen und so weiter. Und das war allein unglaublich viele schon, und aber auch Ärzte, aber auch Betreuer in migrantischen Einrichtungen oder sonst was. Und oft, nicht alle, aber sehr oft waren das Holocaust-leugnerische Bücher. Es scheint eine unglaubliche Faszination bei diesen Leuten zu geben, den Holocaust zu relativieren oder halt zu negieren völlig. Ne? Und das ist so verblüffend, weil die Bücher, die dort vertrieben werden, das ist jetzt keine kritische Quellenanalyse auf historischer Ebene, wo man denkt, ob Aspekt A oder Aspekt B jetzt leicht anders gewesen ist, sondern das ist zum großen Teil halt hauptsächlich entweder eine komplette Negierung oder eine sehr starke Infragestellung des Holocaust. Und sie sind halt oft sehr, sehr schlicht, die Bücher, aber manche haben natürlich den Anschein, dass die schon dann differenzierter sind. Aber warum, das wäre vielleicht auch mal für Soziologen oder Psychologen interessant. Wir haben da aber letztendlich natürlich keine abschließende, befriedigende Antwort gefunden. Aber warum jetzt so viele Menschen so eine Faszination diesem Thema oder gerade auch diesem Aspekt des Themas da oder die völlige Abstreitung dessen haben, das hat uns ja überrascht. Ja.
Ja, das mit der Motivation ist natürlich schwierig. Du hast es ja versucht. Du bist in Dresden gewesen bei einer in der rechten Szene auch recht bekannten Dresdner Buchhändlerin. Im Beitrag hieß es, sie wollte vor der Kamera nicht mit uns sprechen. Hat sie denn überhaupt mit dir gesprochen, Christian?
Ja, aber es war auch ein spezieller Tag, sagen wir mal so. Ich habe ein Kamerateam dabei gehabt, habe dem Kamerateam aber gesagt, sie sollen draußen warten, sie sollen sich auf eine Parkbank setzen, weil ich erst mal mit ihr sprechen wollte über unsere Recherchen. Und was ich auch als fair empfand, ich wollte jetzt keinen Überfall da machen, sondern wollte ihr auch die Möglichkeit geben, in Ruhe dazu zu antworten. Und wir haben länger gesprochen über das Thema. Sie hat mir dann im weiteren Verlauf später dann gesagt, sie möchte nicht, dass aus diesen Gesprächen zitiert wird. Daran halte ich mich dann auch. Nichtsdestotrotz gab es dann wohl einen Kunden, der in ihrer Buchhandlung war und das Kamerateam dann gesehen hat und sehr aufgeregt war und kam es zum Tumult. Aber es gab dann schon lautstarke Aufforderungen, was das soll und so weiter. Ja, das Kamerateam hat halt draußen gesessen. Nichtsdestotrotz hat dann der Lebensgefährte von Frau Dagen mir dann Hausverbot in der Buchhandlung gegeben. Ja, also deswegen so direkt aus den Gesprächen kann ich jetzt nicht zitieren, aber es war ein sehr tumultreicher Tag, weil dann auch noch die Freundin des Kunden dann auch nochmal zu uns kam und sehr auf uns eingebrüllt hat, was uns einfalle. Ich habe ihm nur gesagt, jetzt kann man ein Thema draus gewartet, was wollen Sie denn noch mehr? Frau Dagen ist natürlich eine spezielle Frau. Die ist kulturpolitische Sprecherin der AfD, ist aber, soweit ich weiß, eigentlich bei den Freien Wählern.
Stimmt, die sitzt für die Freien Wähler im Stadtrat von Dresden, gehört aber seit 2024 zur AfD-Stadtratsfraktion und da ist sie kulturpolitische Sprecherin. Welche Hinweise, Christian, gibt es denn auf eine mögliche Verbindung von Susanne Dagen zum Schelm Verlag?
Nach unseren Recherchen wurden da ja Bücher bestellt beim Schelm Verlag über die E-Mail-Adresse der Buchhandlung von Frau Dagen und auch darunter auch ein Buch, was klar volksverhetzend ist oder was den Nationalsozialismus verharmlost. Und das sind dann halt schon Sachen, wo ich zumindest für mich denke, wo sind da die Abgrenzungen noch? Was, also rechts und rechtsextrem ist, wird da nach meiner Ansicht da offenbar nicht so ganz klar abgetrennt.
Also offenbar bestellt man da, aber redet nicht so gern drüber, wenn man danach gefragt wird, warum. Aber was einen Einblick auch bringt, ist, und das hast du in deinem Beitrag auch verwendet, ist ein kleiner Filmausschnitt auf YouTube von einem jungen Mann namens Konstantin Luca Böhm. Der hatte sich 2024 mal für die AfD zur Wahl gestellt, für den Kreistag in Zwickau. Und der sagt dann ja schon auf YouTube zum Beispiel ganz deutlich, warum Material wie das vom Schelm Verlag für ihn auch wichtig ist.
Ich habe das ABC des Nationalsozialismus gelesen. Ich habe explizit dann auch schon das Augenmerk auf Propaganda gelegt, weil bei mir kam halt früh die Erkenntnis auf, okay, Propaganda eigentlich wirklich das Instrument, um Massen zu bewegen, um Millionen Massen zu bewegen. Das gesprochene Wort ist das Wirkungsvollste. Und wer die Kunst der Propaganda beherrscht, der kann halt Meinungen modellieren und auf die Öffentlichkeit halt wirksam einwirken.
Das ist ja jetzt noch ein recht junger Mann, der Luca Konstantin Böhm, Christian. Da gibt es ja auch eine große Gefahr, oder?
Ja, und dieser Luca Konstantin Böhm ist ja auch ein interessanter Typ. Der gibt jetzt irgendwie Hinweise, wie man OnlyFans-Models managen soll als Mann oder wie man bestimmte Finanzprodukte will er an den Mann bringen. Die Gefahr, die natürlich ist, das scheint ein sehr junger, noch orientierungsloser Mann zu sein, der aber mit dieser menschenverachtenden, radikalen Ideologie des NS-Systems anscheinend sehr stark in Kontakt gekommen ist und nun versucht, diese Manipulationstechniken oder Propagandatechniken offenbar auch auf andere Dinge zu übertragen. Zumindest hat er sich ja auch dementsprechend ja geäußert, dass ihn das sehr beeinflusst hat. Und das zeigt so ein bisschen exemplarisch auch die Gefahr, was das bedeutet. Das sind junge Leute, die sind orientierungslos oft. Und wenn die dann mit so einer starken Ideologie konfrontiert werden, ungefiltert, unkommentiert aus diesen Originalpublikationen von damals, was ja auch noch was Geheimnisvolles, Verbotenes hat, weil man die Bücher dann irgendwie so über diese verschlungenen Wege bestellen muss, dass das einen Einfluss auf so junge Menschen hat und dass die sich da auch geprägt werden durch sowas. Und das ist ja die Gefahr. Und deswegen werden solche Bücher ja auch indiziert, hauptsächlich halt für Jugendliche nicht zugänglich gemacht. Das bedeutet das ja. Und da ist sicherlich eine große Gefahr da, dass man das da hat. Und vielleicht kann man noch eine Sache erklären, nämlich der Unterschied zwischen, was ja auch bei uns in der Recherche immer noch wichtig war, dass es einerseits indizierte Bücher gibt, das heißt, die sind eigentlich nur für Jugendliche nicht zugänglich, ja, also dass man die erst frühestens ab 18 dann lesen darf und dass Buchhändler zwar indizierte Bücher teilweise oder Einzelexemplare bestellen dürfen, aber die nicht öffentlich bewerben dürfen, die nicht ins Schaufenster stellen dürfen und so weiter und auch nicht an Jugendliche weitergeben dürfen und so weiter. Das ist der Unterschied. Und es gibt aber noch klar verbotene Bücher, die strafrechtlich relevant, zum Beispiel ganz klassisch den Holocaust leugnen, was in Deutschland ja strafrechtlich natürlich dann relevant ist. Und den Unterschied muss man auch nochmal verstehen, um zu verstehen, wie vielschichtig die Rechtslage in so einem rechtsextremen Buchhandel ist, welche Bücher man bestellen darf und welche nicht. Und das ist nicht ganz einfach. Und genau, und deswegen gibt es da auch Unterschiede zu beachten.
Und das ist ja teilweise Propagandamaterial, sind das Bücher aus dem Dritten Reich. Das ist über 80, 90 Jahre her. Und offenbar gibt es aber auch gerade für junge Leute, das ist ja auch ganz anders geschrieben und ganz anders aufgemacht, offenbar eine Faszination, denn unser Kollege Thomas Datt, auch häufiger Gast hier im Podcast, hat bei Recherchen bei jungen Menschen, das sind Schüler gewesen, auch festgestellt, dass dort der Schelm Verlag durchaus eine Rolle spielt als Anlaufpunkt, um solche Sachen zu bekommen.
Genau, also hier geht es um die sächsischen Separatisten, die ja auch gerade wegen mutmaßlicher terroristischen Aktivitäten vor Gericht stehen in Dresden. Und das war spannend, weil Thomas Datt ja dazu recherchiert hat, zu dem Sachverhalt. Und wir sozusagen auch Hinweise darauf hatten, dass Personen von den sächsischen Separatisten da Bücher bestellt haben beim Schelm. Und als ich mich mit Thomas Datt dann kurz geschlossen habe, kam von ihm schon, na, die haben doch beim Schelm bestellt, ohne dass ich ihm überhaupt den Namen des Verlages gesagt habe. Er wusste natürlich schon Bescheid, weil er auch natürlich mit diesen Insidern gesprochen hat, diesen tiefen Einblick da hatte. Und das war schon verblüffend auch, dass, ja, dass das von mehreren Quellen auch bestätigt wurde. Also wir hatten ja natürlich, konnten diese Listen rekonstruieren. Deswegen war es uns von dieser Seite möglich, das nochmal abzuklären. Aber es zeigt natürlich auch hier, das sind auch alles sehr junge Menschen noch bei den sächsischen Separatisten. Und laut Aussage des Insiders wurde ja zusammen Bücher bestellt. Also es war noch so ein, also auch nicht nur, jeder hat da für sich mal zufällig was bestellt, sondern es war auch ein Akt der Zusammengehörigkeit demonstrierte, der auch wichtig war. Und natürlich zeigt es auch, dass woher solche Leute ihre Ideologie und ihre Einstellung bekommen. Und deswegen sind das die geistigen Grundlagen für Leute, die dann bestimmte Taten ausüben. Und das darf man halt nicht vergessen. Also es wird ja oft dann so getan, ja, das ist ein Buchhandel und was ist denn so schlimm an Büchern? Das fiel ja auch häufig. Ja, aber das Schlimme ist, wenn man nur noch sowas konsumiert, was ja auch teilweise schlimm, wahrheitswidrig und verdrehend ist, man irgendwann, vor allem als junger Mensch natürlich, das alles auch glaubt und da natürlich dann auch sich eine gewisse Radikalisierung passiert. Und das ist das Schlimme an solchen Geschichten, dass sowas ungefiltert dann auf Leute einprasselt. Ja. Hm.
Die Fernsehbeiträge zu sehen in der ARD-Mediathek bei Fakt im Ersten und auch im MDR-Nachrichtenmagazin exakt, die liefen im März. Christian, aber du hast dich schon sehr, sehr viel länger mit diesem Thema beschäftigt. War das eine intensive Recherche?
Ja, es war ja eine Kooperation mit den Kollegen von der RBB24 Recherche, die noch länger im Thema steckten als ich. Ich bin dann später dazugestoßen, dann haben wir uns sehr lange mit dieser Struktur auseinandergesetzt, also monatelang versucht auch vor Ort nochmal gegen zu recherchieren, auch zu gucken, sind diese Leute denn wirklich noch da vor Ort, wo Bestellungen getätigt wurden? Gibt es diese Druckereien, gibt es diese Verlage, alle da? Und das war eine sehr akribische Recherche, dass man wirklich Stück für Stück dann versucht hat, auch nochmal zu verifizieren, dass das auch alles da ist, wo es mal war und wo Dinge auch passiert sind. Ja, es war eine spannende Recherche. Es ist natürlich im Endeffekt immer auch so eine Herausforderung. Also wenn man so viele Besteller hat, 11.000 Besteller und so weiter, worauf konzentriert man sich, worauf schaut man? Das ist ja erstmal sehr viel Daten, sehr viel Hinweise, wer sind denn die wichtigen Personen und so weiter. Das war sicherlich auch eine der Herausforderungen und dementsprechend braucht das alles seine Zeit, genau.
Die leitende Staatsanwaltschaft ist die in Karlsruhe und die erhofft sich jetzt von dieser Razzia, die im März stattgefunden hat, auch eine Zerschlagung des Netzwerkes. So hat es zumindest der Sprecher gesagt, Manuel Graulich.
Natürlich geht von Ermittlungen darüber hinaus aber auch ein Signal aus. Und wenn es in diesem Fall das Signal ist, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass man im Internet keine rechtsextremen und antisemitischen Straftaten begehen kann, ohne Ermittlungsdruck zu fürchten, dann ist das ein Signal, was heute auch von diesem Tag ausgehen könnte.
Christian, wie siehst du das? Ist es realistisch, davon auszugehen, dass man dieses Netzwerk zerschlagen kann?
Naja, es ist schwierig. Also Adrian P. scheint ja in Russland da weitermachen zu können. Da gibt es keinerlei Konsequenzen. Das sind auch so Fragen, die sich dann stellen. Also es wurde auch oft gefragt, warum macht das Verfahren nicht die Generalbundesanwaltschaft? Weil es gäbe auch Anhaltspunkte, dass man das so sehen könnte. Auch weil es international ist, weil ausländische oder vom Ausland aus agierende Personen involviert sind. Das Verfahren gegen Adrian P. ruht ja sozusagen. Also nach unseren Informationen ist da auch wenig Dynamik drin. Also, da passiert relativ wenig. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass in Russland bestimmte Rechtshilfeersuchen ähnlich bearbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz fragen sich halt viele, wie das jetzt weitergehen kann, rein formal und juristisch und ermittlungstaktisch. Ich glaube, es wird sicherlich gegen die jetzt beschuldigten Personen, bei denen es jetzt auch Hausdurchsuchungen gab, da wird es sicherlich Konsequenzen geben. Adrian P. selber da im Großraum Moskau wird, glaube ich, da relativ unbehelligt rausgehen. Die Frage ist, ob er jetzt nochmal nachlegen kann auf verschiedenen sozialen Kanälen oder Social-Media-Kanälen, sagen wir es mal so. Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen äußert sich der Schelm-Verlag, was mutmaßlich dann wahrscheinlich auch Adrian P. selbst sein wird, dazu, dass es jetzt weitergeht, dass es irgendwie neue Möglichkeiten geben wird und auch neue Publikationen geplant sind. Und dementsprechend klingt, das kann natürlich auch erstmal billiges Gerede sein, aber es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass wenn der Hauptverantwortliche weiter auf freiem Fuß ist, dass er es nicht nur einmal schafft, nach einer Zerschlagung den Schelm wieder aufzustellen, sondern dass er es auch ein zweites Mal schaffen wird, weil es natürlich im internationalen Kontext mit verschiedenen Mittelsmännern und Hilfspersonen es theoretisch denkbar wäre, dass der Schelm dann weitermachen könnte. Ja.
Ich danke dir für die Recherchen und für das Gespräch.
Sehr gern.
Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Die Beiträge von Christian Bergmann zur Razzia beim Schelm Verlag finden Sie in der ARD Mediathek, bei Fakt im Ersten und dem MDR Nachrichtenmagazin Exakt. Den Link dazu finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und auch da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare, zum Beispiel auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ-Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.